Vom ersten Schritt bis zum Schlüssel in Ihrer Hand. Sinan Natscher ist das Fundament für Ihre Immobilienträume. Mit Erfahrung, Sorgfalt und Herz begleitet er Sie beim wichtigsten Kauf Ihres Lebens. Wort, Wert, Wohnen. Der Podcast für eine sichere Baufinanzierung.
Bist du schon wach, Sinan, eigentlich?
Ach, auf jeden Fall.
Warst du ein Frühaufsteher, ne? Glaube ich. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen diesen Podcast, ja, kann man sagen, relativ früh auf. 9 Uhr ist für mich früh. Mhm. Für dich auch, ne?
Nee,
du bist. Was wäre die früheste Zeit, wo du einen Podcast aufzeichnen würdest und sagen würdest, da bin ich wach genug dafür?
4:30.
Mach keinen Quatsch.
Geht klar.
Sollen wir eine Challenge machen, dass wir irgendwann mal eine Podcast-Folge um 4:30 Uhr aufzeichnen miteinander? Ich komme bei dir vorbei und wir zeichnen die Folge auf. Das wäre doch was.
Okay, das machen wir. Herausforderung angenommen.
Ja. Ihr merkt, ihr seid hier richtig bei Wort, Wert, Wohnen. Und wir wollen heute über meine persönlichen Erfahrungen sprechen.
Sehr gut.
Keine Sorge, es geht nicht zu sehr ins Privatleben, aber ich habe in Bezug auf unser Thema in den letzten Wochen etwas erlebt und das möchte ich mit dir teilen und würde gerne deine Meinung dazu wissen. Folgender Fall, ein Freund von mir ungefähr in meinem Alter hat Eltern, die haben ein Haus gebaut vor 20 Jahren und sind jetzt mit ihrer Finanzierung fast durch. Mhm. Die beiden wollen gerne in dem Haus wohnen,
ja,
haben aber nicht genug liquides Geld zur Seite gelegt, um ein gutes Leben zu führen.
Okay.
Haben aber so ein Haus mit 2 Mieteinheiten, ja, wo du gutes Geld kriegst, wenn du das verkaufen würdest.
Verstanden.
2 Problematiken. Erste Problematik ist, die sind schon relativ alt und wollten eigentlich nicht so wirklich aus dem Haus raus. Zweite Problematik ist aber, eigentlich hätten sie auch gerne ein bisschen Geld, weil wenn sie es verkaufen würden, könnten sie ein gutes Leben führen. Kinderteil, 2 Kinder, überlegt man auch, gehen wir denen das vielleicht schon irgendwie, ne? Vielleicht machen die eine Finanzierung und gucken da und mieten auf Lebenszeit und so. Das war alles relativ kompliziert.
Ja.
Und dann kam die Bank noch am Ende, um die Geschichte jetzt voll zu machen, wo die Kinder dachten, naja, komm, da kriegt man bestimmt ein gutes Angebot von der Bank. Die haben irgendwas mit 3,95 angeboten. Mhm. Dann hat man gesagt, so nach dem Motto, hör mal, die Bauzinsen sind ja eigentlich gerade woanders. Das ist nicht ein bisschen teuer? Und dann haben die gesagt, da machen wir halt 3,86 draus.
Okay.
So waren wir natürlich so. Ja. Alle sehr begeistert und haben sich dann gesagt, okay. So, die erste Frage, die ich an dich habe. Kriegst du solche Konstellationen häufiger zu?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ist es eigentlich, um einmal einzusteigen ins Thema, ist es eigentlich wirklich so, dass Banken ungerne älteren Menschen Kredite geben, weil es da ja diese Geschichte gibt mit, man muss das in der Lebenszeit abbezahlen können oder so, ne?
Ich meine, es gibt gewisse Sachen, die werden einfach rechtlich vorausgesetzt. Mhm. Wir haben auch laut Basel ein paar Themen, die wir beachten müssen, also innerhalb der Bankenstrukturen.
Basel ist diese Vorgaben, die die Banken haben, ne?
Yes, sir. Mhm. Ne? Und da ist es halt so, das kommt halt auf den Fall an. Also per se ist das nie ein K.O., dass man sagt, ab einem gewissen Alter kriegst du halt safe gar nichts mehr, ne? Mhm. Das habe ich jetzt in der Praxis so noch nicht erlebt, ne? Mhm. Aber jetzt machen wir ein plakatives Beispiel. Du hast ein Haus, das abbezahlt, das 600.000 Euro wert, da ist auch nur eine Rente vorhanden und die möchten jetzt in einem gewissen Alter X, ich sage jetzt mal 75, 70, nochmal 50.000, 100.000 haben. Was spricht denn dagegen, 100 nochmal rauszugeben?
Beleihen, also nochmal das Haus zu beleihen?
Genau.
Ach so.
Genau.
Und das machen die Banken zu einer guten Kondition mit? Also die Hausbank hätte es nicht gescheit gemacht, die immer hatten.
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt.
Echt?
Also ich muss aber immer voraussetzen, Bonität setze ich jetzt voraus, Objektwert setze ich jetzt voraus. Mhm. Ne? Aber wir gehen die sachlichen Sachen durch. Wenn du das Objekt hast und das ist 500.000 Euro wert und da sind keine Schulden drauf, dann kriegst du in der Regel eine A-Plus-Kondition, also die stärkste am Markt. Ne?
Echt?
Stand heute, ich habe gestern erst so einen Fall geprüft, da lagen wir bei 3,39 bis 3,44.
Also das wäre ja okay.
Genau, weil die größte Einwirkung hat ja das Verhältnis, wie viel Schulden sind auf der Immobilie zum Gegenwert. Das bedeutet, wenn das jetzt platt gesagt volle Lotte voll ist, 500.000 wert, 500 aufgenommen, ist die Kondition halt etwas höher, weil das Ausfallrisiko größer ist. Wenn du jetzt aber bei 500.000 Objektwert 100.000 aufnimmst, wieso sollte die Kondition schlecht werden? Also es schließt sich mir überhaupt nicht.
Und dass die da nicht raus wollen, ist kein Problem, also weil das ist ja so für so einen Investor oder wenn die Bank das Ding irgendwie unter den Hammer packen müsste aus irgendeinem Grund, dass die da irgendwie so drin sind, naja, also das ist einfach so gegeben. Ne?
Ist ein Thema, wenn das jetzt nur eine Wohneinheit wäre, ist das schlecht, weil da gibt's ja keine Drittverwendbarkeitsmöglichkeit. Also jemand kauft das, der kann das nicht nutzen, jetzt ganz platt. Wenn da aber 2 Wohneinheiten drin sind und die wollen drin bleiben, die wollen es verkaufen, an die Kinder weitergeben, Da hast du ja viele Möglichkeiten.
Ich finde das ja total krass, muss ich sagen, weil ich glaube, für ältere Menschen ist es essentiell, dass sie in ihrer Umgebung bleiben. Also so, weil, ja. Ich meine, die haben da ihr Leben verbracht, ne? Die sitzen da, die haben da ihren Gartenstuhl, die sitzen da immer drin.
Ja.
Ne?
Ja.
Unser eins sagt sich vielleicht, ich tausche den Gartenstuhl mal aus, weil ich will mal ein bisschen bequemer sitzen, aber die haben ja ihren einen Gartenstuhl 20 Jahre, dann sitzen die da drin und wollen das bis zum Schluss auch haben.
Absolut.
Verstehe ich auch voll.
Ist auch das klassische Profil. Also das ist nicht unbedingt, dass das per sofort weggegeben wird und dann irgendwie Weltreise, Wohnwagen, keine Ahnung. Ich meine, diese Konstellation hast du auch. Aber in der Regel wollen die drin bleiben, meistens in solchen Konstellationen mit der Familie auch. Mhm. Aber das könntest du jetzt mal theoretisch da total einfach bauen. Entweder, also zwei Einfälle dazu.
Die zu meinem Beispiel jetzt.
Zu dem Beispiel. Ja. Du kannst die Immobilie übertragen an die Kiddies und dann haben die Kinder quasi halten das Eigentum und da wird ein Kaufpreis jetzt dann fixiert oder irgendein Übertragungspreis fixiert. Damit werden die Eltern jetzt erstmal liquide.
Aber die müssen das ja aufnehmen und müssen ja dann die Rate zahlen. Das heißt, denen wird ein bisschen Liquidität genommen.
Ja, den Kindern in dem Fall. Okay. Ja, und die Eltern hätten dann die Liquidität, die Kinder das Darlehen, Summe X, Rate X, die halt angenehm ist. Und da gibt's dann verschiedenste Konstellationen. Ich habe Konstellationen, wo die Eltern sagen, du pass auf, wir zahlen euch eine Miete, wir decken das für euch. Ne, Fall 1. Fall 2, das von Übertragungswert war ja soweit gut. Ne, wäre schön, wenn wir ein Wohnrecht bekommen auf Lebzeit ohne Gegenleistung. Sowas geht zum Beispiel
das
auch.
Das finde ich aber immer schwierig, weil du weißt ja echt nie, wie lange die leben. Ne? Die ganze Konstellation kann ja schwierig werden, wenn die noch auf einmal 120 werden. Mhm. Ich glaube, der älteste Mensch Deutschlands ist irgendwie mit 117 jetzt irgendwann gestorben.
Ist natürlich auch wünschenswert, ne?
Also 117 ist super, sicher, aber wenn du so Mietrecht auf Lebenszeit hast und der wird dann 117, sagst du natürlich, ja, also sag mir, was du gegessen und getrunken hast jeden Tag, ich möchte das auch haben.
Yes.
Aber ansonsten ist das natürlich auch ein bisschen unberechenbar, diese.
Ist es, deswegen ist das kernliegend oft in Familienstrukturen. Aber nicht, wenn du unbeteiligte Dritte hast, also beziehungsweise außerhalb der Familie.
Ja, okay, verstehe, okay.
Genau.
Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du wolltest, glaube ich, zwei Varianten sagen. Einmal die Kinder übertragen, die nehmen das Darlehen auf und dann kann man es ein bisschen gestalten mit den Mieten.
Genau, das zweite ist übertragen, kein Gegenwert. Gegenwert ist ja jedem selbst überlassen, dann ohne Gegenleistung per Wohnrecht kannst du ja auch eintragen. Dann hast du halt keine Miete, die rübergezahlt wird an die Kiddies. Oder die Kinder übernehmen das, machen eine klassische Kapitalbeschaffung für Verwendungszweck X. Ich muss aber da betonen, es muss immer dem wohnwirtschaftlichen Zweck dienen. Ne? Also jetzt nicht, ich nehme 100.000 und... oder 200.000 und macht den Flug von Elon Musk zum Mars oder zum Mond oder so. Jetzt übertreib mal, ja? Also.
Jetzt bringst du natürlich meine ganzen Ideen, die ich da hatte, durcheinander, ne? Das hatte ich alles vor? Nein.
Ja,
genau. Aber ja, also okay, das muss da reingesteckt werden, das muss irgendwie, ja, verstehe.
Du kannst dann verkaufen, es ausgeben, aber dann hast du es auch auf den Kopf gehauen, ne?
Das ist. Aber was ich ja krass finde, ist, dass wirklich dieser Unterschied, du machst eine Anfrage bei der Hausbank, bei der du ewig bist, kriegst 3,9 und du erzählst gerade von einem Fall, wo du sagst, naja, drei aktuell bei den Bauzinsen oder bei den Finanzierungszinsen ist es irgendwo so zwischen 3,5 und irgendwas.
Ja, da muss ich ja zu einer Folge noch, also einen Hinweis zu einer Folge geben, die wir ja schon aufgenommen haben. Mhm. Also in Folge Nummer 2 meine ich, oder auch in 1. In beiden Folgen sind wir auch darauf eingegangen, warum das so ist.
Mhm. Also ja, weil du anrufst. Ich glaube, die Banken haben Angst vor dir, wenn du anrufst.
Ach, nein,
ja,
nein.
Doch.
Dann sind Freunde.
Wenn er Sinan anruft, dann sagt er so, oh, warte mal, wir müssen die Konditionen, oder wir können nämlich hier einen 3,9 anbieten. Ja, ja. Der steht vor der Tür. Der macht uns hier die Hölle heiß, weil der mit uns so viele Geschäfte schon gemacht hat. Oh, nein, ich mach Quatsch. Aber ja, du hast es beschrieben, in den Folgen ging es ja schon darum.
Ja.
Ich finde, Familie, ich bin hin und her gerissen. Einerseits ist es ja so, Familie ist Familie, ne? Die Eltern wohnen dann da drin und auf Lebenszeit und so, aber man hört ja auch hin und wieder mal, dass es gerade in der Familie auch schwierig werden kann, ne? Also, ich glaube, man sollte trotzdem alles gut besprechen und fixieren, also auch schriftlich, glaube ich. Hm. Oder wie siehst du das? Also, ich meine, man weiß nie, was kommt, weißt du?
Du hast natürlich jetzt wieder das Diplomatengehen hier geweckt. Ja. Also ich versuche das mal zu beschreiben, was in der Praxis gut funktioniert. Wenn es gut sortiert und besprochen ist, gibt es weniger Reibungspunkte. Ungeklärter Sachverhalt und offen, einfach es offen zu lassen, lässt ja auch Spielraum in der Argumentation. Ne? Und das meint, glaube ich, niemals irgendjemand böse. Das es gibt ja zwei Sachen. Entweder bist du so kleiner Sache, dass du face-to-face das besprochen hast, ein Mann ein Wort, so nach dem Motto, wir kommen damit klar. Aber es muss besprochen werden. Mhm. Das zweite ist, wenn man sagt, man will eine erhöhte Klarstellung haben, zum Beispiel aus einem anderen Grund, das muss ja nicht sein, dass man sich streitet. Nehmen wir das mal beiseite. Sondern wenn dem einen Partner zum Beispiel etwas passiert, eine Erbnachfolge kommt, ein unbeteiligter Auftritt, so, ne?
Ja.
Und wenn das dann nicht geklärt ist, ja, dann kann sich ja die Perspektive drehen. Das sieht vielleicht der Sohnemann Enkel ja anders als der Mama oder Opa.
Ungeklärter Auftritt klingt so, es klingelt an der Tür und dann steht einer da und sagt, ich bin dein Sohn.
Ja,
das, du wusstest es bisher nicht. Ich bin 37, aber ich bin dein Sohn. Ja, ja, ja. Weißt du, welche Konstellation ich auch noch denke? Der Dirk ist jetzt hier 46 und in 10 Jahren kriegt er so einen Kopf, dass der in seiner Wohnung sich fesselt und sagt, ich gehe hier nicht raus. So, es gibt ja auch so Alzheimer-Gedöns, Sachen, die das auch durcheinander bringen können. Ein Wort, ich habe alles mit besprochen, aber dann kommt irgendeine Krankheit und dann will der Dirk auf einmal in der Wohnung Golf spielen.
Deswegen, das Papier sorgt dafür, dass weniger Reibungspunkte entstehen für diesen Fall, wo es außerhalb deiner Kontrolle liegt. Also es ist ja, weil also, Gesundheit erst so da. Ja. Kann man, hast du einen Einfluss, aber nicht immer, wenn was auftritt, bei einem Unfall genau das Gleiche. Und da stimme ich dir zu, dann wäre es natürlich gut, wenn man das sortiert hat.
Ist es eigentlich für Investoren interessant, so eine Immobilie zu haben, die von den Leuten verkauft wird, die unten dann noch auf Lebenszeit wohnen wollen, wenn oben noch eine Mietpartei ist? Oder ist das für die uninteressant, weil die sich sagen, ach, ich fange erst bei 6 Wohneinheiten oder so an zu investieren?
Ist immer eine Preisfrage.
So, aber das wäre dann eher die Konstellation, dass man deutlich mit dem Preis runtergehen müsste.
Auf jeden Fall, weil du das kalkulierbare Risiko, das ist also anders. Wenn die Bude 2 Einheiten hat, jetzt haben wir in Dortmund ein Beispiel, 2 Familienhaus, 200 Quadratmeter, 500.000 Gegenwert und da keine Einwirkung drin ist, du kannst mit dem Haus machen, was du willst, dann passt das vom Preis her. Mhm. So, jetzt logisch, wenn die Hälfte davon für dich nicht sofort nutzbar ist, weil dann 30 Jahre ein Mietpreis X fixiert ist, den du nicht vereinnahmen kannst, nicht verbessern kannst, hat das da eine Wirkung auf den Preis. Mhm. Logischerweise. Also, wenn ich nur die Hälfte nutzen kann, dann geht der Preis runter oder wenn ein Wohnrecht drin ist. In welchem Grad kommt auf das Objekt an?
Kann man pauschal nicht sagen. Aber also schon heftigen Einfluss oder also so
ja,
schon, ne?
Ja, würde ich schon sagen.
Also reden wir schon drüber, dass so ein Viertel runtergehen kann oder so.
Hm? Ich
also, ja, das, oder jetzt würdest du sogar noch mehr sagen.
Viertel fast bis zur Hälfte. Das kommt also auf die Vereinbarung.
Genau. Okay.
Wieder ein Beispiel. Wenn da jetzt kein Mietpreis verlangt wird, dann würde ich sagen, riesengroßer Abschlag, weil du kannst die Hälfte des Hauses nicht benutzen, kannst keine Einnahme vereinnahmen. Zweiter Case, feste Miete ohne Steigerungsvereinbarung. Mhm. Ne? Und dann dritter Case, feste Vereinbarung mit Miete und Steigerungsvereinbarung, dann hast du es ja irgendwo inflationsgeschützt, vielleicht am Lebenshaltungskostenindex gesteuert, dann wird der Abschlag, denke ich, nicht so hoch sein.
Okay.
Es kommt ein bisschen darauf an, was du selber davon als Investor hast.
Ja. Ich würde einmal gerne noch in ein anderes Thema springen, wenn du dazu nichts sagen kannst, weil das ein anderes Thema ist, sag's einfach. Aber es ging da auch so ein bisschen um die Konstellation, die Immobilie zu schützen, falls die pflegebedürftig werden, weil man dann an das Haus kennst du dich damit auch aus? Also da gibt's doch so eine Geschichte, dass wenn die irgendwie hohe Pflegekosten haben, dass die dann auch ab irgendeinem Moment an das Haus dran können. Und wenn man das an die Kinder übertragen hätte und gewisse Jahre vergangen sind, dann nicht. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung.
Ich muss, bevor ich jetzt anfange zu erklären, einen kleinen Disclaimer reinsetzen. Muss immer nach aktueller Rechtsprechung und Freigrenzen etc. geprüft werden.
Wenn du das sagst, weiß ich, dass du dich mit dem Thema auskennst.
Ja, aber ich muss einmal kurz erwähnen, weil je nach Zeitabschnitt, wann wir wie wo sprechen, das kann morgen anders sein.
Wann der Podcast gehört wird, genau.
Korrekt. So, jetzt haben wir eins. Klassisch ist das so, dass du ab einem gewissen Alter darüber nachdenkst. Ich sag mal so, ab 50, 55 schätze ich mal, fängt das so langsam an. Obwohl wir da natürlich alle noch blutjung sind, selbstverständlich. Logischerweise. Ne? Logischerweise. Und aber wenn du eine Immobilie überträgst, gibt es so eine Art 10-Jahres-Frist, dass die letzten 10 Jahre trotzdem noch berücksichtigt werden könnten unter gewissen Umständen. Das bedeutet, wenn du jetzt, ich sag mal so, jetzt bin ich, jetzt übertreib mal, ich bin 99 Jahre alt und ich möchte dann den Schutz machen und dann habe ich noch natürlich noch 17 Jahre.
Ja, du willst ja auf den 17, ich verstehe schon.
Richtig. Oder 18 Jahre, Verzeihung. Ne? Dann wird das natürlich ein bisschen knapp mit der 10-Jahres-Frist. Mhm. Deswegen, die Menschen, die ich kenne im Kundenkreisen, die fangen in diesem Alter langsam an, drüber nachzudenken. Die tatsächliche Umsetzung ist meist etwas später. Mhm. Hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Also ich würde mich in dem Alter auch wahrscheinlich noch nicht fit fühlen zu sagen, ich denke jetzt darüber nach für den Moment. Da wird das noch nicht so präsent sein. Das wird auch weit weg sein. Ne? Aber es ist so, dass im Theorielauf die Menschen das machen, das Objekt auch übergeben an die Kiddies. Es gibt dann aber viele, viele Freigrenzen. Das ist meistens gar nicht so dramatisch, wie man denkt, weil die Freigrenzen mittlerweile sehr hoch sind. Also bis dann überhaupt der Zugriff erfolgt und bis man auf das Einkommen einen Zugriff setzt. Aber ich muss wieder auf mein Disclaimer zurückspringen. Okay. Es ist nicht in unserem Beratungskontext mit drin, ist ein Erfahrungswert. Also, ne?
Auf Deutsch übersetzt sozusagen, der Dirk hat wieder eine Frage gestellt, die man so einfach nicht beantworten kann.
Aber man muss drüber sprechen. Also das ist der Impuls
tun die,
gesetzt.
Tun die, ja, ja, tun ja, ja. die. Und haben die sich auch Gedanken darüber gemacht.
Ja, absolut.
Spannend. Also solche Konstellationen hast du auch häufiger hier. Ja. So, dass die...
Aber wir haben ja schon...
Ja, Anschlussfinanzierung ist ja auch ein bisschen in Bezug auf die Anschlussfinanzierung. Ne? Und das ist ja wieder der Klassiker, wenn die irgendwie schon seit Jahren eine Finanzierung haben und die älter als 10 Jahre ist, können sie ja relativ zeitnah kündigen ohne Vorfälligkeitsentschädigung und so. Ne?
Ich muss mal kurz nachdenken. Also wenn der Auslauf jetzt zeitnah ist, das Zinsbindungsende, kannst du ja danach in Anführungsstrichen machen, was du willst.
Aber auch wenn die 10 Jahre doch vergangen sind, oder?
Auch wenn die 10 Jahre vergangen sind mit 6 Monate Kündigungsfrist.
Ja.
Wenn es länger als 10 Jahre vereinbart ist und dann kannst du so viel hoppen, wie du möchtest. Also die Bank wechseln, mit denen sprechen. Nur ist es halt oftmals so, dass du im Verlängerungsprozess bei der Bestandsbank schon mal eine höhere Kondition hast. Kennt man vielleicht.
Was ich übrigens total eine Sauerei finde. Man hat jeden Monat die Rate gezahlt. Man hat der Bank immer das Geld gegeben, die konnten sich auf einen verlassen, man hat eine Beziehung aufgebaut und die packen einem schlechteren Zinssatz rein, als wenn man zu einer neuen Bank geht. Das ist ähnlich wie mit Telefonverträgen. Wenn mich so ein Telekom-Mensch anruft und sagt dann hier, Hildebrand, wollen Sie nicht mal ein neues Handy haben, wir können das so und so machen. Ja, toll, ruf doch mal ein bisschen früher an. Dann hätte ich das gerne schon ein Jahr vorher gehabt mit den guten Konditionen.
Ja, da zwei Sachen. Das hat zum einen damit etwas zu tun, dass die Prüfprozesse bei Verlängerungen und auch bei Umschuldungen, das sind ja alles unterschiedliche Prozesse. Ach komm,
du nimmst jetzt nicht Partei für die Telekom
Nein, sonst stehe ich hier auf und gehe. Nein, nein, das ist unparteiisch natürlich. Also unparteiisch, ja.
Also ich kann geht dein Satz zu Ende, ich bin gespannt, wie er ausgeht.
Genau, deswegen sind wir in der Aufgabe, zum Zinsbindungsende zu prüfen, wie man den Kunden optimal aufstellen kann.
Ja.
Ja? Und es muss ja nicht immer die... muss ja nicht immer die Bestandsbank dann sein, wenn er gerade in der heutigen Zeit so einen Beratungsbedarf hat, musst du mit dem Kunden sprechen. Mhm. Aber es gibt viele, viele Fälle und auch, das ist tatsächlich eigentlich sogar eher der Standard, dass man, also man vergleicht, das ist das eine, aber viele bleiben bei ihrer Bank.
Ja.
Einfacher Prozess.
Wir stehen ja auch im Grundbuch vielleicht auch.
Grundbuchabwicklungen, das hat ja auch Aufwand, also der damit einhergeht. Ne? Das heißt, ja, die Kondition, selbst wenn das so ist, dass sie etwas höher ist, hat sie aber auch Vorteile, also die man dann messen muss. Das kommt auch dazu. Deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Aber wir kommen wieder zu Folge 2. Vergleichen immer.
Ja, ja.
Also, weil jetzt bei einer 3,9 sage ich, das ist schon ein gutes Stück höher als das, was geht. Keine Frage. Ist aber noch keine Katastrophe. Katastrophe würde ich bei 4,5-5% sehen.
Okay.
Aktuell.
Danke, dass wir diesen Fall mal besprechen konnten. Ich habe es wieder nicht geschafft, dass du ein schlechtes Wort über irgendeine Bank verlierst. Das ist aber auch okay, so kenne ich dich ja. Das übernehme ich dann, wenn wir fertig sind hier.
Alles gut. Und
schimpfe auf die Bank, die mir schlechte Konditionen gemacht haben. Danke dir für die Informationen. Klar, du hast den Disclaimer erwähnt und gleichzeitig muss man auch immer berücksichtigen, man muss jeden individuellen Fall individuell anschauen, immer wieder drauf gucken und am besten bei dir vorbeikommen. Man hört ja, du kennst dich damit aus.
Merci beaucoup.
Danke dir.
Danke.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge Wortwert Wohnen ist zu Ende. Die Tür ist aber noch lange nicht zu. Abonnieren Sie jetzt den Podcast von Sina Natscher, um keine Episode zu verpassen. Weitere Infos rund ums Thema Baufinanzierung finden Sie in den Shownotes.